Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Union und SPD wollen milliardenschwere Kredite für Verteidigung und Infrastruktur aufnehmen. Darauf haben sie sich noch vor der Bildung einer gemeinsamen Regierung gestern Abend geeinigt. Schon in der kommenden Woche soll der Bundestag darüber beraten. Für das Vorhaben sind Grundgesetzänderungen nötig, die noch mit der alten Mehrheit im Bundestag auf den Weg gebracht werden sollen. Was das geplante Finanzpaket im Einzelnen vorsieht, dazu hier ein Überblick.
Sie sind dagegen, gegen mehr Schulden für Verteidigung, Demonstranten am Morgen vor dem Bundestag. Doch was sieht der Finanzplan der SPD und Union eigentlich genau vor? Für Verteidigung zum Beispiel, für die Ausrüstung der Bundeswehr, sollen bald einfacher Schulden gemacht werden können. Konkret heißt das, für Verteidigungsausgaben soll es eine Ausnahme von der Schuldenbremse geben. Wird mehr als 1% des Bruttoinlandsprodukts, kurz BIP, für Verteidigung benötigt, das wäre nach aktuellen Zahlen mehr als 44 Milliarden Euro im Jahr, greift die Schuldenbremse hier nicht. Nach oben gibt es keine Grenze. Mehr Geld soll auch in die Sanierung der maroden Infrastruktur wie Straßen oder Schulen fließen, finanziert durch ein Sondervermögen Infrastruktur. Das ist aber kein Vermögen, sondern extra Schulden. Geplant 500 Milliarden Euro, Laufzeit 10 Jahre. 100 Milliarden davon für die Bundesländer. Parallel zum Bundeshaushalt nimmt der Staat mit dem sogenannten Sondervermögen also zusätzlich Schulden auf. Außerdem ist eine Reform der Schuldenbremse für die Bundesländer geplant. Die sollen auch mehr Kredite aufnehmen dürfen. Bislang geht das, anders als beim Bund, nur bei Notlagen wie Naturkatastrophen. Allerdings muss für diese ganzen Vorhaben das Grundgesetz geändert werden. Darüber muss der Bundestag abstimmen. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten nötig. Im alten Bundestag wären dafür neben der SPD und Union zum Beispiel auch Stimmen der Grünen oder der FDP nötig. Kommende Woche könnte mit dem alten Bundestag darüber abgestimmt werden. Der ist noch bis Ende März beschlussfähig.
Grüne und FDP haben heute noch offen gelassen, ob und in welchem Umfang sie dem Vorhaben im Bundestag zustimmen wollen. Politiker beider Parteien warfen dem vermutlich nächsten Kanzler CDU-Chef Merz vor, Wahlversprechen gebrochen zu haben. Den Grünen fehlt in den Plänen außerdem der Klimaschutz.
Für CDU-Chef Merz könnte der Weg ins Kanzleramt bald Routine werden, doch noch ist er Gast. Mit noch Kanzler Scholz und anderen Spitzen von Union und SPD hat sich Merz zur Sicherheitslage in Europa ausgetauscht. Im Gepäck ein milliardenschweres Investitionsprogramm für Militär und Infrastruktur. Für die Umsetzung braucht es eine Grundgesetzänderung. Die Grünen lassen offen, ob sie zustimmen werden, zeigen sich aber gesprächsbereit.
Wer Mehrheiten braucht, sollte sich nicht hinstellen und so tun, als würde alles so gemacht, wie gerade vorgeschlagen. Sondern wird verhandeln und beraten müssen.
Union und SPD wollen ihren Plan noch vor Zusammentritt des neu gewählten Bundestages und damit mit den alten Mehrheitsverhältnissen umsetzen. Also könnte es auch auf die Stimmen der FDP für eine Mehrheit ankommen. Doch die winkt ab.
Ein billionenschweres Schuldenpaket für alles Mögliche, ein Paket, was nur den politischen Kitt bildet für eine neue Koalition, das wird die FDP natürlich nicht mitmachen.
Die Linke kritisiert das Vorhaben von Union und SPD als Missachtung des Wählerwillens und prüft eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Das tut auch die AfD.
Wir geben Unsummen aus, Dutzende Milliarden für eine verfehlte Migrationspolitik, für eine verfehlte Klima- und Energiepolitik. Das stünde zur Verfügung, auch für eine vernünftige Ausstattung der Bundeswehr. Da muss man sich nicht massiv neu verschulden.
Auch außerhalb der Politik ist das Echo geteilt. Der Bundesverband der deutschen Industrie spricht zwar von einem wichtigen Signal, aber
zugleich halten wir es für dringend erforderlich, dass darüber hinaus auch noch klare Strukturreformen und auch die Frage der effizienten Haushaltsmitteleinsatzes erforderlich sind.
Die sogenannten Wirtschaftsweisen sind in ihrer Bewertung uneins. Die Ökonomin Grimm etwa fordert, statt über neue Schulden über eine Wachstumsstrategie zu sprechen.
Markus Preis in Berlin. Die Reaktionen auf die geplante Ausweitung der Staatsschulden fallen also sehr unterschiedlich aus. Wie bewerten Sie das?
Union und SPD versuchen quasi mit einem Schlag das zu beheben, was man zuletzt immer als Investitionsstau bezeichnet hat, in der Bundeswehr, aber auch bei Straßen, Schienen, Digitalisierung. Aber die Parteien gehen dafür ein wirklich hohes Risiko. Zum einen, weil längst nicht nur die Grünen oder die Linken, sondern auch Teile der CDU selbst überrascht, fast perplex sind. Da geschehen jetzt Dinge, von denen im Wahlkampf seitens der Union überhaupt keine Rede war und seitens der SPD nicht in dieser Größenordnung. Und zum anderen ist das riskant, weil es eben auch noch über den alten Bundestag geschehen soll, obwohl ja schon ein neuer gewählt ist. Union und SPD wollen Entschlossenheit zeigen angesichts der außenpolitischen Lage. Aber man sieht schon, wie das gemacht wird. Das wird auch Futter für all jene sein, die der Politik nicht trauen.
Verglichen mit anderen Ländern war Deutschland immer für seine Haushaltsdisziplin bekannt. Welche Folgen hat denn der Kurswechsel jetzt?
Also Deutschland geht da schon in eine neue Dimension. Wenn wir mal in die Zahlen einsteigen, ich gebe zu, das wird etwas komplizierter, dann sieht man, seit ihrer Gründung ist die berühmte Schuldenuhr der Bundesrepublik auf rund 2.500 Milliarden Euro Schulden hochgelaufen, also in 75 Jahren. Und jetzt kommen da in wenigen Jahren womöglich 800, 900 Milliarden Euro dazu. Das wäre also fast ein Drittel in kürzerer Zeit. Aber nichts ist umsonst. Und was das bedeutet, das konnte man heute auf den Finanzmärkten sehen. Die Zinsen, die Deutschland zahlen muss, um sich Geld zu leihen, die sind heute deutlich angestiegen. Gestern 2,5%, heute 2,75%. Das ist richtig viel. Der stärkste Anstieg an einem Tag seit fast 30 Jahren.
Vielen Dank, Markus Preis in Berlin. Die heikle sicherheitspolitische Lage befeuert nicht nur die Debatte über höhere Verteidigungsausgaben, auch die Rückkehr zur Wehrpflicht ist wieder Thema. Sie war 2011 durch den damaligen Verteidigungsminister zu Guttenberg ausgesetzt worden. Danach gab es immer wieder Forderungen, sie wieder einzuführen. Schon seit Jahren fehlen der Bundeswehr tausende Soldatinnen und Soldaten. Aktuell sind etwa 20.000 Stellen unbesetzt.
Mehr Geld und mehr Material stehen für die Bundeswehr in Aussicht. Es mangelt aber seit Jahren auch an Zehntausenden Soldatinnen und Soldaten. Angesichts der Bedrohungslage fordert die CSU jetzt, dieses Jahr die Wehrpflicht wieder einzusetzen.
Ich würde mit 5.000 Soldatinnen und Soldaten beginnen, aber Zielgröße muss natürlich sein, pro Jahr etwa 15.000 bis 20.000 Soldatinnen und Soldaten in der Wehrpflicht für die Bundeswehr zu generieren.
Wieder Wehrpflicht? Wer sich auf der Straße umhört, erntet vor allem Unverständnis.
Ich möchte nicht in Zeiten leben, in denen wieder aufgerüstet wird und eine Wehrpflicht eingeführt wird.
Wir machen uns schon bereit auf den Krieg, wenn wir eine Wehrpflicht wieder einführen. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht.
Von einer Wehrpflicht generell halte ich nichts.
Mit Serien wie hier Die Rekrutinnen versucht die Bundeswehr in den sozialen Medien, junge Menschen anzusprechen und Freiwillige zu werben. Weiterhin Freiwilligkeit will die SPD. Dafür brauche es aber noch mehr Werbemaßnahmen.
Es wäre schön, wenn zum Beispiel Jugendoffiziere auch in Bayern mal an die Schulen gehen könnten, um die Bundeswehr vorzustellen. Aber wir müssen größere Werbemaßnahmen machen und wir müssen unsere Soldatinnen und Soldaten vielleicht auch besser bezahlen und behandeln. Das gehört auch dazu.
Für mehr Soldatinnen und Soldaten bräuchte es auch mehr Kasernen, Ausbilder und Gerät. Vermutlich auf einem Stand wie Ende der 1980er Jahre. Die Wehrpflicht gehöre der Vergangenheit an, sagen die Linken.
Jetzt wieder diesen Rückschritt zu gehen und eben unsere Jugend dahin zu bringen, wo wir eigentlich vor 20 Jahren einmal waren und das auch für absolut unnütz befunden haben, das wäre ein absoluter Rückschritt. Damit machen wir nicht mit.
Für die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht für Männer würde eine einfache Mehrheit im Bundestag genügen. Wollte man ein Dienstjahr auch für Frauen, müssten 2/3 der Abgeordneten zustimmen.
In den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit hat US-Präsident Trump das Land radikal neu ausgerichtet, in der Innen- und Außenpolitik und auch wirtschaftlich. Seine erste Rede im Kongress war deshalb auch international mit Spannung erwartet worden. Neben viel Eigenlob gab es dann vor allem Angriffe auf den politischen Gegner.
America is back.
Amerika ist zurück. So beginnt Präsident Trump seine mit rund 100 Minuten außergewöhnlich lange Rede, die über weite Strecken an einen Wahlkampfauftritt erinnert. Viel Kritik an der Vorgängerregierung, viel Lob für die eigene. Wir haben in 43 Tagen mehr erreicht als die meisten anderen Regierungen in 4 oder 8 Jahren. Und wir fangen gerade erst an. Grenzsicherung, Zölle, Bürokratieabbau. Trumps Fokus liegt klar auf der Innenpolitik. Die Demokraten applaudieren kaum, drücken mit Schildern ihren Protest aus. Ein demokratischer Abgeordneter wird nach mehrfachen Zwischenrufen des Saales verwiesen. Erst gegen Ende wendet sich Trump der Außenpolitik zu. Wiederholt, die USA wollten Grönland und den Panama-Kanal übernehmen. Sagt, in einem Brief hätte die Ukraine signalisiert, das Rohstoffabkommen noch immer unterzeichnen zu wollen. Niemand will den Frieden mehr als die Ukraine, heißt es darin. Und wir sind bereit, unter der starken Führung von Präsident Trump einen anhaltenden Frieden zu bekommen. Doch heute verkünden die USA, neben den Waffenhilfen sei nun auch die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an die Ukraine vorerst gestoppt. Die Tür zu Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine scheint zumindest einen Spalt weit wieder offen. Gelingt es tatsächlich, das Rohstoffabkommen doch noch zu unterzeichnen, könnten auch die US-Militärhilfen wieder fließen. Man wäre also wieder da, wo man vor dem Eklat war. Doch ein Friedensschluss läge auch dann noch in weiter Ferne.
Auch Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Präsident Selenskyj setzen weiter auf eine zentrale Rolle Trumps bei einer Friedenslösung für die Ukraine. Das betonten beide heute nach einem Telefonat. Scholz begrüßte die Bereitschaft Selenskyjs zu schnellen Verhandlungen und sagte zugleich weitere deutsche Unterstützung zu. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen morgen bei einem Gipfel über eine gemeinsame Linie in der Ukraine-Politik und über Europas Verteidigung beraten. In Peking hat der 14. Volkskongress der Kommunistischen Partei Chinas begonnen. Im Fokus bei dem 7-tägigen Treffen steht die Wirtschaft. Für das laufende Jahr strebt China ein Wachstum von rund 5% an. Außerdem soll der Militäretat erneut deutlich angehoben werden. Ministerpräsident Li sagte, die Pläne zur sogenannten Wiedervereinigung mit Taiwan würden weiter vorangetrieben. So sah es in Chemnitz nach den schweren Bombenangriffen vor genau 80 Jahren aus. Ein Großteil der sächsischen Industriestadt lag in Schutt und Asche. Etwa 4000 Menschen kamen bei den massiven Angriffen der alliierten Streitkräfte im März 1945 ums Leben. Heute ist in Chemnitz mit einem Friedenstag an die Opfer erinnert worden.
Es soll ein Tag werden, an dem Chemnitz den Frieden und die Demokratie feiert. Bürger der Stadt und Mitglieder verschiedener Initiativen laufen am Nachmittag von verschiedenen Orten der Stadt aus zum zentralen Festort, um dort zusammenzukommen. Von Europas aktueller Kulturhauptstadt soll hier heute ein Zeichen der Verständigung ausgehen.
Weil es so wichtig ist wie nie zuvor, für Frieden und Gerechtigkeit Gesicht zu zeigen.
Denn wir wollen ja nicht, dass sich sowas wiederholt.
Gerade vor dem Hintergrund, dass aktuell auch in Europa wieder Krieg herrscht.
Das Thema Krieg ist aktueller denn je, auch an diesem Tag in Chemnitz. Eindrücklich sind vor diesem Hintergrund die Geschichten der Zeitzeugen, die auf Einladung der Stadt mit Schülern über ihre ganz persönlichen Erlebnisse vor 80 Jahren sprechen. Damals waren mehr als 2000 Brand- und Sprengbomben der Alliierten auf Chemnitz niedergegangen, eines der Industrie- und Rüstungszentren der Nationalsozialisten. Die Innenstadt wurde völlig zerstört. Eva Otto war damals 10 Jahre alt.
Dann standen wir vor dem Haus und da flatterten die Gardinen brennend raus. Wir wohnten in der dritten Etage und ich konnte es gar nicht verstehen, was das war. Ne? Aber immer Angst, ich habe nur Angst gehabt.
Eine Angst, die hier mit Blick auf den aktuellen Krieg in Europa auch heute wieder präsent ist.
Während in Deutschland so langsam der Frühling kommt, hat in der Türkei der Winter einige Regionen fest im Griff, bei eisigen Temperaturen. Schneelandschaften wie auf einer Postkarte erstrecken sich in der Provinz Van. Ein Salzsee ist fast komplett zugefroren. Rundherum ist alles tief verschneit. Und damit zu den Aussichten bei uns und unserer Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 6. März.
Eine Hochdruckzone und warme Mittelmeerluft sorgen weiter für sonniges Frühlingswetter. Heute Nacht ist der Himmel sternenklar, in Tälern und Senken bilden sich einzelne Nebelfelder. Morgen scheint die Sonne oft ungestört, der örtliche Nebel löst sich bis zum Mittag auf. In den westlichen Landesteilen können mal ein paar Schleierwolken durchziehen. Heute Nacht plus 6 bis minus 5 Grad, am kältesten wird es in den Tälern und Mulden. Morgen wird es verbreitet frühlingshaft, 16 bis örtlich 20 Grad. Kühler bleibt es an der See. Am Freitag gibt es anfangs vor allem im Süden örtlich Nebel, sonst aber wieder viel Sonnenschein bei bis zu 21 Grad. Auch am Wochenende wird es überwiegend sonnig, am Sonntag im Südwesten im Tagesverlauf wolkiger, aber trocken.
In den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer, welche Folgen die geplanten gigantischen Schulden für Deutschland haben könnten. Und wir begleiten Menschen in Gießen, die gemeinsam weniger einsam sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.